Der Tag der Pressefreiheit. NDR 2 Spezial. Das Thema.
Ein Kinderkanal wird abgeschaltet, weil er Biene Maya ausstrahlt auf Kurdisch. Nur ein Beispiel, dieses aus der Türkei. Die Arbeitsbedingungen für Journalisten und unabhängige Medien werden weltweit schwieriger. Auch Ungarn, Polen oder die USA fallen negativ auf. Die Organisation Reporter ohne Grenzen sagt, die Presse ist unter Druck, auch in Demokratien. Wie sieht es also eigentlich in Deutschland aus? Und was hat Lügenpresse mit Pressefreiheit zu tun? Was passiert mit einer Gesellschaft, wenn es keine freie Berichterstattung gibt? Darüber wollen wir in der kommenden Stunde sprechen und wie die Hörer, die heute bei uns waren, den Pressealltag erlebt haben. Ich bin Antje Seiler. Einen schönen Abend mit dem NDR2-Spezial zum Tag der Pressefreiheit. NDR2-Spezial Pressefreiheit in Gefahr. Artikel 5 Absatz 1 Grundgesetz. Da steht's drin. Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Und das steht auch drin. Eine Zensur findet nicht statt. Konkret heißt das etwa, wir dürfen Gesetze kritisch hinterfragen, ohne um unseren Job zu bangen. Wir dürfen in Kommentaren unsere Meinung sagen, ohne dass die Internetseite gesperrt wird. Keiner gibt vor, was wir wie berichten sollen. Trotzdem, Nachrichten sind ein ganz schön schwieriges Geschäft. Viele Entscheidungen müssen täglich getroffen werden. Es wird viel diskutiert. Das konnten 9 Hörer heute mal bei NDR2 miterleben.
Wir hatten vorne Bundeswehrermittlungen von der Leyen, Frau Merkel stärkt den Rücken, Herr Pfeiffer soll das alles untersuchen. Die Brexit-Rechnung wird offenbar teurer als
angekündigt. Kurz nach 14 Uhr bei NDR 2. Anouk Scholain gibt den Überblick über die Nachrichten. Danach diskutiert das Aktuellteam, welche Themen ausführlicher im Kurier besprochen werden. Redaktionsalltag und mittendrin 9 NDR 2-Hörer, wie zum Beispiel die 15-jährige Luca, die nach der Schule selber gerne was mit Medien machen möchte.
Ja, ich fand es auch gerade interessant, dass es wird ja alles vorbereitet großteils, aber wenn dann Eilmeldungen reinkommen, dass es ja teilweise auch schnell noch umgeschrieben werden muss oder das ganze Konzept wird nochmal neu über den Haufen geworfen, damit da jetzt die Sendung aktueller wird und sowas noch zu sehen, weil man macht sich da als Hörer oder als Zuschauer, würde ich jetzt sagen, nicht so Gedanken drüber.
Beim Blick in hunderte von Agenturen nicht den Überblick zu verlieren, das hält auch Udo Winkenjohann aus Hamburg für eine Herausforderung. Hin und wieder muss man sich bewusst machen, dass Meinungs- und Pressefreiheit nicht selbstverständlich sind, sagt er. Manchmal allerdings fühlt er sich von den Medien bevormundet, zum Beispiel wenn Kommentare laufen.
Man hört ja immer nur so ein bisschen mal so rein. Man kann nicht davon ausgehen, dass der Hörer den ganzen Kommentar hört. Schlimmstenfalls stellt er gar nicht fest, dass es sich um einen Kommentar handelt und nimmt das für bare Münze. Und das finde ich also hier im Programm speziell bei NDR 2 hochkritisch.
Andreas Grusendorf aus Braunschweig geht es damit ähnlich. Er wünscht sich eine bessere Kennzeichnung und mehr Vielfalt, wenn Journalisten ihre Meinung sagen, damit er sich seine eigene Meinung bilden kann. Politiklehrerin Stefanie Koch aus Seevetal interessieren Kommentare ganz besonders. Für sie sind es Diskussionsvorschläge.
Also für mich sind Kommentare sozusagen das A und O, also eben halt zu gucken, wo stimme ich überein, wo gehe ich konträr. Oder ist ja mal spannend, das aus der Richtung zu sehen.
Ob nun Kommentar, Reportage oder Interview, wichtig ist, am Ball zu bleiben, sagt Stefanie Koch. Nur wer sich für Medien interessiert, kann auch andere dafür begeistern, ist die Lehrerin überzeugt. Für Mike Topper ist das eine Selbstverständlichkeit. Der NDR2-Hörer hört nicht nur ein Programm.
Ich informiere mich auch nicht nur aus einer Quelle, ich lese mehrere Nachrichten. Und wenn es geht, sogar aus dem Ausland Nachrichten, um die Dinge einfach mal aus einem anderen Standpunkt zu sehen. Ist natürlich auch ein bisschen zeitaufwendig, da muss man sich auch für interessieren.
Hörer haben am Tag der Pressefreiheit den NDR2-Redakteuren und Moderatoren über die Schulter geguckt. Michael Latz, NDR2 aktuell. Hier ist NDR2 Spezial zum Tag der Pressefreiheit. 11 Tote und 369 inhaftierte Journalisten weltweit, allein an diesem Tag. Die Organisation Reporter ohne Grenzen zählt täglich mit und sie erstellt jedes Jahr ein Ranking der Pressefreiheit. Grundlage sind ausführliche Befragungen von Journalisten, Wissenschaftlern oder Juristen vor Ort. Es geht dabei um Aspekte wie Zugangsmöglichkeiten zu Informationen oder auch den finanziellen Druck. Aktuell gibt's eine ganz deutliche Warnung. Die Pressefreiheit hat zuletzt vor allem in eigentlich demokratischen Ländern stark gelitten. Britta Hilpert, Vorstandsmitglied bei Reporter ohne Grenzen. Dass auch EU-Mitglieder wie Polen und Ungarn mehrere Ränge nach unten fallen, ist das ein weiter um sich greifender Trend?
Das ist bedauerlicherweise so, dass gerade in Demokratien im Augenblick die Pressefreiheit mehr und mehr zu wünschen übrig lässt. Das ist ein beunruhigender Trend, den wir weltweit beobachten. Das Beispiel Donald Trump kennt jeder.
Woran liegt das denn?
ich glaube, dass aufgrund der Informationsvielfalt und der Informationsflut, muss man ja schon auch sagen, im Internet, viele auch damit nicht mehr klarkommen, dass sie diese unglaubliche Freiheit haben können, sich so viele Informationen zu besorgen. Das ist das eine. Und das andere, dass es natürlich auch autokratische Regime gibt, die diese Informationsflut zu ihren Gunsten, sag ich mal, kanalisieren, manipulieren mit entsprechenden Resultaten, und dass in manchen Gesellschaftsformen das geradezu attraktiv erscheint, wenn die Presse willfährig ist und nicht mehr kritische Fragen stellt.
Journalisten in einigen Ländern droht Haft, sogar der Tod. Das ist ziemlich extrem, fällt auch auf. Aber mit welchen Mitteln werden Journalisten noch vielleicht auch eher unauffällig ausgebremst?
Also da gibt es vielfältige Mittel, und vielleicht sollte man auch noch mal klar machen, dass es nicht nur staatliche Strukturen sind, die die Freiheit von Journalisten einschränken, sondern auch das staatliche Weggucken. Das allerbeste Beispiel ist Mexiko. Da guckt der Staat gepflegt weg, wenn Journalisten ermordet oder verprügelt werden, weil sie eben gerade über die Zusammenarbeit von Mafia und korrupter Politik berichten. Aber es gibt natürlich subtilere Mittel, auch die auch bei uns in Deutschland wirksam werden.
Deutschland hält sich ziemlich konstant auf Platz 16 im Pressefreiheitsranking. Das ist so, ich sag mal, mittelhalb gut. Was läuft denn nicht bei uns?
Also wir haben zum Beispiel geklagt gegen das neue BND-Gesetz, dass die Ausforschung per Internet und Abhörung von Journalisten und ihren Quellen ermöglicht. Der Quellenschutz ist ein ganz wichtiges Element für uns, unsere journalistische Arbeit. Wenn es keine Whistleblower mehr gibt, die uns über Missstände in staatlichen oder auch Unternehmensstrukturen berichten, dann haben wir keine Informationsfreiheit mehr. Dann können wir diese Missstände nicht anprangern. Und das ist zum Schaden von uns allen.
Wer Pressefreiheit schützen will, muss immer ganz genau hinsehen, sagt Britta Hilpert von Reporter ohne Grenzen im NDR2 Spezial.
Der Tag der Pressefreiheit. NDR2 Spezial. Das Thema.
Fragen, was man will, alle Seiten zu Wort kommen lassen und auch unbequeme Informationen veröffentlichen. In Deutschland ist das für Journalisten die normale Arbeit. Selbstverständlich ist es nicht. Während die Redakteure der Zeitung Die Welt zum Beispiel hier unbehelligt arbeiten können, sitzt ihr deutsch-türkischer Kollege Deniz Yücel in der Türkei in Haft. Wie es ihm geht, das hören Sie gleich hier im NDR2 Spezial Pressefreiheit in Gefahr. Ich bin Antje Seiler, schönen guten Abend. NDR2 Spezial Pressefreiheit in Gefahr.
Herr Yücel ist ein Journalist, er ist ein kritischer Journalist, aber das rechtfertigt nicht, ihn zu inhaftieren.
So Außenstaatsminister Roth Anfang April. Der Weltjournalist Deniz Yücel saß da schon wochenlang in Untersuchungshaft und hatte erstmals Besuch von deutschen Diplomaten. Was hat Yücel so Schlimmes gemacht? Laut türkischer Regierung geht es um Terrorpropaganda und Volksverhetzung. Anlass ist offenbar ein Witz zwischen Kurden und Türken zulasten der Türken, den er in einem Artikel wiedergegeben hat. Und ein Interview mit einem Vertreter der PKK, die als Terrororganisation gilt. Eine Anklage gibt es nicht. Die U-Haft kann trotzdem bis zu 5 Jahre dauern. Ulf Poschert, sein Chefredakteur bei Die Welt, hat Anfang März einen offenen Brief an Präsident Erdogan geschrieben für eine Freilassung. Herr Poschert, bei NDR2, gab es Reaktionen auf diesen Brief?
Ja und nein, es gab keine offiziellen Reaktionen. Es gab aber sehr vielfältige Reaktionen aus den türkischen Medien. Wir hatten den Brief ja auch ins Türkische übersetzt, und das war auch so eine interessante Erfahrung, wo man sieht, dass die Erdogan-nahen Medien eigentlich nicht so ein allzu großes Interesse haben, in irgendeiner Form zu konzidieren, dass so etwas wie die Verhaftung oder die Festnahme eines Journalisten, nur weil er seinen Job macht, etwas ist, das sie sehr kritisch sehen. Summa summarum hat mich das schon ziemlich deprimiert.
Wie geht es Ihrem Kollegen? Welche Art von Kontakt haben Sie?
Ich sage mal, es geht eben den Umständen entsprechend okay. Die Umstände allerdings sind katastrophal. Er ist seit bald 3 Monaten hinter Gittern, und man hat ihn in Einzelhaft gesteckt, was für jemanden wie Deniz, der ein sehr kommunikativer Kollege ist, diesen Menschen jetzt in so eine kleine Einzelzelle zu stecken, ist einfach eine grausame Angelegenheit. Und wir merken auch, wie das Deniz zusetzt. Wirklich, die Redaktion, die hat einen Kloß im Hals, die Blicke werden traurig. Das ist Tag für Tag, wenn wir dran denken, was Deniz für ein Martyrium hat, ja, grausam.
Hat das auch Ihre Wahrnehmung, Ihre Arbeit und von Pressefreiheit verändert?
Absolut. Absolut. Ich habe das heute Morgen in der Konferenz gesagt, habe gesagt, Tag der Pressefreiheit, das war für uns bis dato, und das meine ich überhaupt nicht despektierlich, aber es wäre eben auch Teil, wie soll man sagen, unserer publizistischen Folklore, darauf einzugehen. Uns ist mit diesem Fall Deniz Yücel deutlich geworden, was es existenziell heißt, was es für die Familien heißt, was es für seine Frau heißt, was es für die Anwälte heißt, was es für die Kollegen heißt, was es auch für die Türkei-Berichterstattung heißt, dass eine der letzten großen deutschsprachigen mutigen Stimmen einfach ja mundtot gemacht wurde durch sowas.
Haben Sie auch Kontakt zu anderen Journalisten in Haft oder in Gefahr in der Türkei?
Ja und nein. Wir haben über die Anwälte, die auch andere Journalisten betreuen, haben wir Kontakt. Darüber kann ich aber an ein paar Punkten überhaupt nicht sprechen. Und das macht einem deutlich, Deniz ist einer, es ist unser Kollege, aber dadurch, dass wir eben auch Anwälte, dadurch, dass wir auch Angehörige getroffen haben von anderen Kollegen, die in Haft sind, wird einem die Dimension dieser, wie soll man sagen, dieser Repression gegen freie Presse, wird einem das sehr deutlich.
Eine konkrete Hoffnung, dass Yücel freikommt, gibt es zurzeit nicht. Ulf Borschert, Weltchefredakteur im NDR2-Spezial. Hier ist das NDR2-Spezial zum Tag der Pressefreiheit. Noch gehen sie auf die Straße in Ungarn. Immer wieder protestieren Tausende gegen die konservative Regierung Orbán. Gegen ein Gesetz zum Beispiel, das Nichtregierungsorganisationen einschränkt. Aber um zu wissen, wogegen man ist, muss man ja auch erstmal wissen, was überhaupt passiert. Dafür sind eigentlich die Medien da. Doch die sind in Ungarn immer mehr gleichgeschaltet. Im vergangenen Oktober kam zum Beispiel das Aus für eine der großen linksliberalen Tageszeitungen. Redakteurin Klára Kovács erinnert sich noch.
Ich habe versucht, in mein Computersystem reinzukommen, aber es ging nicht. Kein Facebook. Ich wollte die E-Mail lesen, die der Chefredakteur geschickt hatte. Es ging nicht. Da wusste ich, hier stimmt etwas nicht. Da habe ich den Online-Verantwortlichen angerufen und der fragte, war der Bote noch nicht bei dir? Welcher Bote? Da hat er mir den Brief vorgelesen und ich war wie erstarrt.
Der Brief ist die Kündigung und ein Maulkorb. Der Verlag wurde verkauft, die Zeitung eingestellt. Im Paket waren auch zwei Handvoll Regionalzeitungen. Auch sie gerieten in die Hand des regierungstreuen Oligarchen Lödinc Mészáros. Der Freund des Premiers Orbán kaufte kurz darauf auch noch den Rechtsaußensender Echo TV. Ich will ein gutes, rechtes Fernsehen machen, das man anschauen kann, sagte er. Das solle Viktor Orbán auch im Wahlkampf unterstützen, antwortete er auf die Frage des ungarischen Reporters. Die Einkaufstour ging noch weiter. Der Regierungsfilmbeauftragte Andy Weiner kaufte je einen privaten Radio- und TV-Kanal. Die Regierung will ein freundliches Medienimperium aufbauen. Das ist das größte Problem, nicht das umstrittene Mediengesetz oder die mächtige Medienbehörde, meint Sobolcs Ponyi, Investigativjournalist beim größten Online-Portal index.hu. Natürlich sind das Skandale und in Westeuropa nicht salonfähig, aber die Waffe sind nicht die Gesetze, sondern die Besitzverhältnisse, der Anzeigenmarkt und der politische Druck auf Redaktionen. Und es war ein großer Fehler der EU-Akteure, nur auf die zu schauen und nicht auf die Eigentümerwechsel im Hintergrund. Das ist viel gefährlicher. Mehr als 1000 missliebige Redakteure wurden in den letzten 7 Jahren entlassen. Die Nachrichten sind zentralisiert. Die staatliche Nachrichtenagentur MTI hat ein Monopol. Die Medienvielfalt insgesamt nimmt ab, meint Medienforscherin Agnes Urban.
Die meisten Mediennutzer haben ja nur Zugang zu den regierungsnahen Medienquellen. Man muss ein geübter Konsument sein, um alternative Quellen zu finden. Die findet man mittlerweile eher im Internet.
In Ungarn entscheidet immer häufiger das Geld, wer berichten darf. Stefan Oschwart, ARD Studio Südosteuropa. Hier ist NDR 2 Spezial zum Tag der Pressefreiheit. Lügenpresse, 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 Lügenpresse. Nicht nur in Dresden und nicht nur bei Pegida sind diese Protestrufe zu hören. Die AfD hat sich den Vorwurf teilweise zu eigen gemacht. Aber wer sollte hier eigentlich wen anlügen und warum? Die AfD fühlt sich auf jeden Fall vernachlässigt, falsch bewertet von den Medien. Sie lebt aber teilweise auch genau davon.
Liebe Journalisten, und Sie wissen, Sie bekommen immer eine besondere Ansprache von uns.
Parteichefin Frauke Petri bringt es auf den Punkt. Das Verhältnis der AfD zu den Medien ist anders als bei anderen Parteien. Der Hinweis auf eine angebliche unfaire oder tendenziöse Berichterstattung gehört fast zu jeder Rede eines Spitzenfunktionärs.
Was für ein Wochenende. Wir haben es in der Tat allen gezeigt. Den Medien.
Jüngstes Beispiel auf dem Parteitag in Köln, Alice Weidel, die frisch gewählte Spitzenkandidatin für den Bundestagswahlkampf.
Den Altparteien und den Bildungsbomben da draußen der Antifa.
Für die AfD sind die Medien Teil des Establishments, von denen da oben, die nicht die Interessen des Volkes im Blick haben, sagt der Parteienforscher Carsten Koschmieder.
Feindbilder sind für die Partei sehr wichtig und da sind die Medien eben ein genauso wichtiges Feindbild irgendwie wie die etablierten Parteien oder die politischen Eliten.
Spektakulärster Fall bisher, eine Konferenz europäischer Rechtspopulisten im Januar in Koblenz. Dabei Marine Le Pen, Geert Wilders und Frauke Petri. Nicht dabei Vertreter von ARD, ZDF, Spiegel, Handelsblatt und FAZ. Mitorganisator Markus Pretzell, Europaabgeordneter der AfD und Petris Ehemann, verweigerte ihnen die Akkreditierung. Vorwurf, die Journalisten berichteten falsch.
Ganz besonders und persönlich möchte ich begrüßen Herrn Justus Bender von der FAZ. Herr Bender hat so viel Interesse an den Populisten und wie er uns sonst noch nennt, dass er sich sogar gerichtlich zu dieser Veranstaltung hat zulassen wollen.
Ein Gericht hatte die Klage der FAZ aber abgewiesen. Der Parteisprecher der AfD rügte später den generellen oder selektiven Ausschluss der Presse. Aber auch zu Landesparteitagen in Niedersachsen und Baden-Württemberg erhielten Journalisten keinen Zugang. Der AfD bringe das erwünschte Schlagzeilen, sagt der Parteienforscher Koschmieder.
Wie kann ich denn einen Skandal inszenieren? Ich kann die Kanzlerin beleidigen, aber wenn ich vor dem Parteitag 2-3 Journalisten wieder auslade, dann weiß ich, ich habe die Medienaufmerksamkeit, die ich brauche.
Dagmar Pepping, NDR2 Berlin. Ja, was ist dran am Misstrauen gegenüber der Presse? Darüber sprechen wir gleich hier im NDR2 Spezial. Hier ist NDR2 Spezial. Pressefreiheit in Gefahr. Was für manche bei uns die Lügenpresse ist, sind für US-Präsident Trump Fake News. Die Schelte gegen Medien scheint sich zu verbreiten. Natürlich sind Medien nicht alle neutral. Es gibt konservativere, Linke, die vor allem unterhalten wollen. Und ja, nicht alle halten sich immer an den Pressekodex, zum Beispiel bei Vorverurteilungen von Tatverdächtigen. Aber auch das ist Medienvielfalt und man kann sich selbst entscheiden, was man liest, hört oder sieht. Martin Hoffmann vom Europäischen Institut für Journalismus und Kommunikationsforschung. Woher kommt eigentlich diese Vertrauenskrise?
Die hat, glaube ich, ganz unterschiedliche Ursachen. Ein Teil der Bevölkerung nimmt die Presse als parteiisch wahr. Viele sind auch durch das Aufkommen der sozialen Medien der Meinung, sich nicht mehr an den Leitmedien oder den Informationen dort orientieren zu müssen. Konkreter, es gibt Studien, die sagen, dass die Ukraine-Berichterstattung möglicherweise einseitig war, also russlandfeindlich. Und auch die Flüchtlingspolitik. Insbesondere da gab es eine Auswertung, dass sehr viel positiv konnotiert berichtet wurde. Es ist aber halt auch so, dass dieser Hass teilweise auf die Presse wird von insbesondere Populisten auch angefüttert. Sie kokettieren damit und das trägt zu diesem gefährlichen Effekt bei.
Wo hakt es bei den Medien wirklich? Was kann besser werden?
Es gibt sicherlich Defizite, auch begründet in den Sparmaßnahmen, insbesondere bei Regionalzeitungen, dass einfach die Leute nicht mehr zum Recherchieren kommen. Und wenn das wieder ermöglicht wird, auch Leute nicht jetzt für Social-Media-Dienste abgestellt werden, die eigentlich recherchieren könnten in dieser Zeit, die auch nochmal Pressemitteilungen prüfen können, schauen, wo kommt denn jetzt ein Experte her, wer bezahlt die Studie. Das andere ist, dass manche Medien auch, wie es scheint, einem übermäßigen Aktualitätsdruck unterliegen. Ne? Also dadurch, dass die sozusagen alten Medien inzwischen mit Twitter konkurrieren müssen. Also dieser Aktualitätsdruck ist naturgemäß nicht immer förderlich für die Qualität, also für die Prüfung der Information. Das wären Ansatzpunkte und auch immer wieder zu schauen, welche Perspektiven, auch völlig entgegengesetzte Perspektiven zum sogenannten Mainstream, kann man auf bestimmte Aspekte haben.
Es geht ja um Pressefreiheit. Warum ist die eigentlich so wichtig für eine Gesellschaft?
Es geht ja darum, dass einerseits die Presse mit ihren Mitteln die sogenannten Mächtigen kontrollieren kann, also Politik und Wirtschaft. Es gibt aber sicherlich noch eine zweite Funktion, die auch grundlegend ist. Und das ist einfach, dass auf Grundlage von geprüften Informationen die Entscheidungen getroffen werden, die diese Demokratie am Leben halten, nämlich Wahlentscheidungen. Also wenn wir nicht mehr wissen, was diejenigen, die sich zur Wahl anbieten, eigentlich wollen, und das müssen Journalisten hinterfragen, auch wie glaubwürdig das ist, dann ist halt auch eine Demokratie eher in Gefahr. Ebenso natürlich einfach gesellschaftliche Entwicklung aufzuzeigen und nach den Gründen zu forschen, Debatten anzustoßen. Das sind so die wichtigsten Funktionen.
Ein kleines Plädoyer für Pressefreiheit. Das passt zum Ende unseres NDR2-Spezials. Martin Hoffmann war das vom Europäischen Institut für Journalismus und Kommunikationsforschung. Das war NDR2-Spezial, das Thema Pressefreiheit in Gefahr. Ich bin Antje Seiler und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.